Es geht heute um grundsätzliche Einstellungen im Gebet, einer Betrachtung von Pater Bertalan Egervári von den Legionären Christi. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Bei Radio Horeb gibt es hier immer wieder Mitschnitte zu hören von Einkehrtagen, die Legionäre Christi veranstalten in ihrem Noviziat im oberbayerischen Neuötting-Alzgern. Das war hier ein Einkehrtag zum Thema grundsätzliche Einstellungen im Gebet. Gehalten hat diesen Einkehrtag der Legionär Christi, Pater Bertalan Egervári. Die Legionäre Christi sind eine Ordensgemeinschaft. Sie haben ein Haus, ein Noviziat. Und dort finden, wie gesagt, immer wieder Veranstaltungen statt, die jedermann offen stehen. Organisiert werden diese Veranstaltungen vom Apostolat der Legionäre Christi, dem Regnum Christi. Grundsätzliche Einstellungen im Gebet. Dieser Reihe geht es heute zunächst um Schwierigkeiten, um Hindernisse. Was ist mit der Zeit? Was ist mit der Zerstreuung etc.? Wie geht man mit diesen Schwierigkeiten, mit solchen Hindernissen beim Gebet um? Grundsätzliche Einstellungen im Gebet. Hören Sie Pater Bertalan Egervári.
Machen wir unmittelbar dort weiter, wo wir aufgehört haben vor dem Mittagessen. Und zwar waren wir gerade angekommen bei einigen Schwierigkeiten, einigen Hindernissen, Problemen, die es geben könnte, die uns irgendwie daran hindern könnten, wirklich zu beten, beständig zu beten, ernsthaft zu beten. Eine typische Sache, eine Gefahr in der heutigen Zeit, eine reale Schwierigkeit, die keiner unterschätzen darf, ist die Zeitfrage. Ja. Und ganz typisch viele Leute, die sagen, ich möchte gern beten, aber ich habe einfach keine Zeit dazu. Es gibt so vieles zu tun, so vieles zu machen, Verpflichtungen und Erledigungen, Dinge, die gemacht werden müssen, ohne die es nicht geht. Und am Schluss bleibt schlicht und einfach keine oder fast keine Zeit fürs Gebet. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, ein Problem. In den allermeisten Fällen, bei den allermeisten Menschen. Und trotzdem ist es oft gar nicht das wahre Problem. Das Problem, was dahinter steckt, ist oft ein anderes. Ich weiß nicht genau, wer das mal gesagt hat, mit so einer Prise Humor. Gemeint, es wurde noch nie jemand gesehen, der den Hungertod gestorben ist, weil ihm die Zeit zum Essen gefehlt hat. Man findet, oder vielmehr, man nimmt sich immer die Zeit, um das zu tun, was man für lebenswichtig erachtet. Ja, und da ist es manchmal ganz gut, sich zu fragen, bevor wir sagen, wir haben keine Zeit für das Gebet, vielleicht einmal sich die Frage zu stellen, welche Wertehierarchie habe ich denn überhaupt? Was stelle ich ganz oben hin? Was kommt als nächstes? Welchen Platz nimmt dort das Gebet ein? Weil wenn ich das Gebet als etwas Lebenswichtiges erkannt habe, ohne dass es einfach nicht geht, so wie es ohne das Essen halt nicht geht. Kommt ziemlich weit ohne Essen, aber irgendwann ist Schluss. Wenn ich erkannt habe, dass das lebenswichtig für mich ist, dass das die Nahrung der Seele ist, dann gehe ich vielleicht von vornherein ganz anders an die ganze Sache heran. Und sage, so wie ich das jetzt mit meinem Ordensleben auch mache, ich bin viel unterwegs, eigentlich fast nie im Kloster, nie das schöne, geregelte Leben, wo man sagt, aufstehen, 6.15 Uhr, Vorbereitung, dann Morgengebete, Betrachtung, Messe, Frühstück und so weiter, wo alles schön geregelt ist, man braucht nicht groß nachdenken, sondern ja, da ist die Zeit, ich bin halt irgendwo unterwegs und bin frei zu tun und zu lassen, was ich mag, so ungefähr. Das liegt an mir, dass ich die Gebetszeiten finde. Und dann liegt es schlicht und einfach daran, wie wichtig ist mir das? Ist es so wichtig, dass das das Erste ist, was ich plane am Tag? Ist es so wichtig, dass wenn ich jetzt mal Arbeit und ich weiß nicht, irgendwelche Verpflichtungen wegnehme, das allererste ist, was ich mir einplane. Gut, ich habe natürlich als Ordensmann den Vorteil, das erste, was ich plane, ist Messe, das zweite Gebet und dann mal schauen, was ich dann noch mache. Aber auch die Sendung, das Apostolat hat seine Quelle im Gebet, das heißt, wenn ich nicht bete, dann brauche ich auch nicht groß viel tun und hinausgehen und wirken. Wenn ich nicht vorher an der Quelle gewesen bin, habe ich nichts, was ich weitergeben kann. Und wenn ich aber weiß, das ist einfach lebenswichtig, das ist das allererste, dann lasse ich halt auch mal gute und wichtige Dinge ausfallen. Ich sage, ja, es wäre jetzt richtig gut, das wäre sogar wichtig, mal bei dieser Person vorbeizufahren, ein Gespräch zu führen. Ich habe noch 3 andere Gespräche und ich habe noch das, irgendwas muss weg, weil ohne Gebet kann ich mit allen reden und es bringt gar nichts. Ja, und ohne Gebet kann ich predigen, was ich mag, es bringt gar nichts. Das heißt, in den persönlichen Prioritäten, welches Niveau nimmt das Gebetsleben bei mir ein? Ist das hinter den ganzen Verpflichtungen, die man halt so hat und die man tun muss scheinbar? Oder gibt es Dinge, wo ich sagen kann, also muss das wirklich sein? Oder gibt es nicht irgendwas, was vielleicht in Wirklichkeit gar nicht so wichtig ist? Also eine Frage der Prioritäten. Und da muss man oft auch einen Glaubensakt vollziehen. Und sagen, Moment, ist tatsächlich sehr gut und es ist Nächstenliebe, wenn ich jetzt da hingehe und dem anderen helfe oder ich weiß nicht was. Ja. Da muss ich auch oft einen Glaubensakt vollziehen und sagen, ich glaube, dass ich aber wirklich erst einmal immer an die Quelle gehen muss, sonst hat das, was ich tue, keinen übernatürlichen Wert. Und das ist in der Regel wirklich immer so. Weil natürlich Situationen geben, wo es dann offensichtlich ist, nein, da muss ich jetzt helfen und da kann ich wirklich nicht und es dauert wirklich den ganzen Tag und dann komme ich nicht raus. Ja. Mag immer solche Situationen geben, aber grundsätzlich darf das eben nicht das Normale sein, sondern grundsätzlich sollte das Normale sein, ich weiß, meine Seele muss atmen, meine Seele braucht auch Nahrung. Okay, wann gebe ich ihr zu essen? Wann gebe ich ihr die Luft zum Atmen? Eine weitere Schwierigkeit, ein Hindernis, das es geben könnte. Die Zeit, die wir Gott geben, ist nie gestohlen. Gestohlen denen, die unsere Liebe, die unsere Gegenwart nötig haben. Menschen, die auf uns angewiesen sind, denen gegenüber wir eine Verpflichtung haben. Da denkt man sich oft, ja, da muss ich doch, da komme ich doch gar nicht raus. Wenn nicht ich, wer macht das sonst? Und ich treibe dieses Beispiel bewusst ein bisschen auf die Spitze. Und Sie sollen wissen, dass das ja, bewusst dahin getrieben ist. Ich will damit nicht sagen, Nächstenliebe ist unwichtig oder erst einmal bete ich und dann schaue ich, ob irgendwer irgendwas braucht. Ja, ist jemand gerade am Untergehen? Aber nein, ich muss erst einmal beten, weil sonst bringt das ja alles nichts. Und trotzdem ist es ganz oft so, dass es besser wäre, erst einmal dem Gebet, der Zeit mit Gott, mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Und dann ist das, was ich für den Nächsten tue, viel wertvoller. Dann ist meine Liebe aufmerksamer, ist meine Liebe zärtlicher, absichtsloser, man ist mitfühlender gegenüber dem anderen, man ist fähiger zu trösten, man ist fähiger zu stärken, weil es das Gebet ist, was uns verändert, was uns besser macht. Und dann wird sich auch unser Nächster nicht darüber beklagen, wenn wir ihm mit mehr Liebe begegnen können. Natürlich, im Gebet geht es um die Liebe. Und wenn neben mir jemand steht, der auch meine Hilfe braucht, meine Liebe braucht, Es ist nie so, dass man sagen kann, zuerst das eine, das das andere. Wir müssen immer abwägen, was jetzt wohl der Wille Gottes ist. Aber grundsätzlich brauchen wir diese Zeit mit Gott. Und die Nächstenliebe darf nicht die Ausrede dafür sein, dass ich die Zeit mit Gott ganz bleiben lasse. Weil das würde bedeuten, dass ich mich abschneide von der Quelle, die ich selber brauche, um lieben zu können. Und dann werde ich nie das geben können, was der andere wirklich braucht. Ein weiterer Punkt. Man könnte auch in die Falle einer falsch verstandenen Ehrlichkeit hineintappen manchmal. Und der Einwand, dem wir begegnen könnten, klingt dann vielleicht in etwa so. Also ich finde es ja gut und wichtig zu beten, aber ich bete nur dann, wenn mir danach ist. Weil wenn ich jetzt gar keine Lust habe zu beten oder so, dann finde ich das irgendwie gekünstelt oder erzwungen. Das wäre doch eigentlich ein Mangel an Aufrichtigkeit oder so eine Art Überheblichkeit. Und ich bete lieber dann, wenn das halt ehrlich ist, wenn es aus mir selber kommt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das selber mal passiert ist, ob Ihnen Leute begegnet sind. Ich war jetzt nicht der Typ dafür, aber ich denke, das ist sehr, sehr häufig so zu denken. Und ich verstehe das total. Und doch ist da, es gibt einen Haken. Ja, weil der Begriff, den man da von Freiheit oder von Authentizität hat, der ist ein bisschen, glaube ich, nicht ganz richtig. Denn wann bin ich denn eigentlich authentisch? Bin ich nur dann authentisch, wenn mir wirklich danach ist zu beten? Mit anderen Worten, bin ich nur authentisch, wenn ich entsprechend meinen Gefühlen handle? Oder ist das nicht ein bisschen andersrum? Ja, wenn ich entsprechend meinen Gefühlen handle, dann bin ich ja eigentlich Sklave meiner Gefühle. Und die Gefühle, wir haben es gesagt, ich kann sie nicht lenken. Ich bin nicht Herr über meine eigenen Gefühle, werde ich nie sein. Ich kann mich nur in Situationen versetzen, wo ich weiß, normalerweise fühle ich mich da gut. Das funktioniert auch nicht immer. Ja, und wenn ich mich dann ganz und gar nur von meinen Gefühlen leiten lasse, dann bin ich eben nicht authentisch, sondern dann bin ich irgendwie Sklave meiner Gefühle. Natürlich, Gefühle sind was Gutes, Gefühle sind eine große Hilfe oft, aber wenn die Gefühle negativ sind, was mache ich dann? Und da soll ich mich eben nicht von den Gefühlen irgendwie beherrschen oder einschränken lassen. Also frei ist der Mensch, der nicht Gefangener seiner wechselnden Stimmungen ist, sondern der, der entschlossen zu seinen Entscheidungen steht, die er aus fundamental wichtigen Gründen gewählt hat. Ein solcher Mensch, der wird dann diese Entscheidungen auch nicht in Frage stellen, wenn sich mal die Umstände ein bisschen ändern. Und so verstanden ist Freiheit die Fähigkeit, sich von dem leiten zu lassen, was wahr und gut ist. Und da müssen wir auch in Demut anerkennen, dass wir selbst oft ein bisschen oberflächlich sind, dass wir wechselhaft sind. Es gibt vielleicht einen Menschen, den wir heute bewundern und morgen finden wir den eigentlich schrecklich. Es gibt Tage, gibt eine Atmosphäre, wo ich mich wunderbar fühle, aber nach ein paar Wochen, Monaten ändert sich meine Stimmung. An einem Tag bin ich ganz verrückt nach irgendwas, aber es dauert nicht mehr lange und es ist gar nichts Besonderes mehr. Es lässt uns kalt. Und wenn wir eben auf diese Weise, auf diesem Niveau leben, dann sind wir doch irgendwo Gefangene unseres Ichs. Und Gefangene von dem oberflächlichen Bereich unserer Gefühle eigentlich. Also echte Liebe ist auch nicht die Liebe, die halt mal gerade stärker ist, wenn die Gefühle gut sind und schwächer, wenn die Gefühle nicht so gut sind. Die Liebe ist echt, die beständig und treu ist und die nicht zurückgenommen wird unter keinen Umständen. Und deswegen ist auch die Treue zum Gebet eine Schule der Freiheit und der Liebe. Und wenn wir in dieser Schule durchhalten, dann werden wir auch erfahren, dass unsere Liebe zum Nächsten eben nicht mehr so oberflächlich und wechselhaft ist, sondern stabiler wird, tiefgehender wird, treuer wird und dadurch auch viel glücklicher wird. Eine weitere Falle könnte die Falle der falsch verstandenen Demut sein. Eine falsche Demut. Das ist auch etwas, was mir selber oft begegnet ist. Da habe ich zum Beispiel gelesen von einem heiligen Franziskus, der so demütig war, er hat sich für den schlechtesten Menschen auf der ganzen Welt gehalten. Da hat er keine Fliege was zuleide getan und hält sich für den schlechtesten Menschen der Welt. Das stimmt ja gar nicht, passt ja gar nicht zusammen. Aber anscheinend, wenn man demütig ist, muss man sich, oder demütig sein will, dann muss man sich irgendwie für so schlecht halten. Also halte ich mich jetzt für den totalen Versager und ist das Demut? Also habe ich lange Zeit gedacht und nicht so ganz verstanden. Anscheinend geht es ja in die Richtung. Heilige Franziskus ist ja kein Einzelfall, sondern alle Heiligen haben sich irgendwie für total große Sünder gehalten und für schlechte Menschen. Wie ist das denn, das Ganze? Und es ist sicher nicht so gedacht. Das ist keine wahre Demut. Und je mehr wir innerlich ernsthaft beten, desto mehr werden wir uns unsere Fehler, unsere Mängel bewusst, unsere Untreue, unsere Unbekehrtheit. Und das ist gut so, das ist eine Frucht des Gebetes. Je mehr wir beten, desto mehr erkennen wir, wie schwach wir eigentlich sind, wie wenig wir aus uns selbst heraus vermögen. Und soweit soll das so sein? Ich weiß nicht. Aber da kommt natürlich der Böse und bringt gleich die Versuchung ins Spiel und sagt, ja, gleich schau dich doch mal an, wie schlecht du bist, wie schwach du bist. Und dann kommt uns der Gedanke, ich bin da voller Fehler, ich mache keine Fortschritte, ich bin unfähig, mich zu bekehren, ich bin unfähig, den Herrn ernsthaft zu lieben. Und dann ist es doch überheblich, in diesem Zustand vor ihm zu erscheinen. Ja, ich spiele den Heiligen und ich bin nicht besser als die anderen, die nicht beten. Da werde ich doch dem Herrn mehr Ehre erweisen, wenn ich das alles bleiben lasse. Und selbst eine heilige Teresa von Avila hat sich genau von dieser Versuchung in die Irre führen lassen und hat 1,5 Jahre lang das Gebetsleben einfach bleiben lassen. Genau wegen diesem Gedanken. Zum Glück hat ein Beichtvater ihr dann gesagt, ja, wenn sie aufhört zu beten, dann nimmt sie sich damit gleichzeitig jede Möglichkeit, sich eines Tages zu bessern. Zum Glück hat sie dann wieder angefangen zu beten. Sonst wüssten wir so viele Dinge nicht, die sie dann aufgeschrieben, festgehalten hat, die tiefe, großartige Einblicke in das Gebetsleben geben. Der hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Das heißt, wenn wir uns von ihm entfernen, weil wir Sünder sind, ja, wo werden wir dann Heilung und Vergebung finden? Es ist gut, wenn wir uns als schwach erkennen, wenn wir uns als Sünder erkennen und der Herr führt uns wirklich alle ohne Ausnahme zu einer immer tieferen Erkenntnis unserer Schwäche, unserer Sündhaftigkeit Also wenn jemand meint, plötzlich er ist noch viel schlechter, als er dachte, gutes Zeichen, wahrscheinlich eine Gnade Gottes. Aber aufpassen auf die Versuchung, nicht entmutigt zu sein, nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern da brauchen wir diese Demut, die sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, die nicht den Frieden verliert, sondern weiß, die Barmherzigkeit Gottes ist viel größer als das. Die Barmherzigkeit Gottes ist viel größer als meine eigene Schwäche. Und wahre Demut, die immer fähig ist, gelassen zu bleiben, egal was ist. Sich nicht entmutigen zu lassen, sondern natürlich, wie soll es anders sein? Ich bin ein Sünder. Hat auch die heilige Therese gesagt. Ich wundere mich nicht im geringsten, jeden Tag neue Fehler an mir zu entdecken. Und auch ein interessantes Zitat von ihr. Sie sagt, mehr als jede noch so große Erleuchtung im Glauben, ist jetzt nicht ganz wörtlich, mir fällt es gerade nicht ein, aber mehr als jede noch so große Erleuchtung im Glauben hat ihr die Erkenntnis ihrer eigenen Schwäche geholfen. Zu erkennen, wie schwach man ist, wie sehr man auf Gott angewiesen ist, das hat ihr mehr weitergeholfen als jede Erkenntnis über den Glauben.
Pater Bertalan Egervári bei einem Einkehrtag im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Grundsätzliche Einstellungen im Gebet, darum ging es an diesem Tag in Neuötting-Alzgern. Solche Tage, solche Fortbildungstage, Einkehrtage stehen jedermann offen. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie ins Tagesprogramm auf horeb.org, horeb.org. Da gibt es ja Details im Tagesprogramm zur Sendung und da finden Sie alle Links zu den Legionären Christi bzw. zum Laienapostolat des Regnum Christi, horeb.org. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.